den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
Lange Kongresse haben fast immer etwas Quälendes, aber bisweilen auch einen großen Vorteil. Je ergebnisärmer die Verhandlungstage dahinplätschern, desto besser werden die Chancen zumindest für randständigere Teilnehmende, sich gelegentlich auch einmal zu absentieren und die Umgebung zu erkunden. So machte es auch Emil Ludwig, der nach zwei Genueser Tagungswochen, wir berichteten mehrfach, spürbar ermüdet und desillusioniert sich ostwärts wie westwärts an der reizvollen ligurischen Küste umtat. Was er dort erlebte, ließ ihn das in seinen Augen unerfreuliche Konferenzgeschehen zwar nicht wirklich verdrängen, aber doch mehr Hoffnung für die Zukunft des europäischen Kontinents schöpfen als die aktuellen politischen Sitzungen und Papiere. Was er im 8 Uhr Abendblatt vom 26. April 1922 sonst noch zu Protokoll brachte, weiß Frank Riede.
An der Kongressküste von Emil Ludwig. Wenn man die Spannweite der feindlichen Interessen durch Kilometer symbolisieren wollte, so konnte man den Ort nicht klüger wählen. Keiner ist ungeeigneter als Genua. Denn erst die Küste von Rapallo im Süden bis Peli im Norden gibt Raum für die Völker Europas. Jeder hat nur eine Villa, ein Hotel, und doch liegen sie über 40 Kilometer auseinander. Blau ist sie überall, wenn es nicht regnet, diese Küste. Palmen von eingesperrten Mitteleuropäern bestaunt, als wären sie was Besseres als Buchen, lassen überall den Seewind durch ihre trockenen Wedel knistern, und die Glycine, das Weiß der Häuser überhauchend, strömt ihren Reisgeruch durch alle Gärten. Wunderlich einsam steht zuweilen ein Phönix vor dem Meere, ragt hier oder dort eine Pinie ins Blau hinaus, aber sonst scheint sie in ununterbrochener Reihe geduldig die Villen zu ertragen, diese Küste. Villen, in denen Herren das Leben ein paar Monate im Jahr verträumen, als gäbe es keine Krisen der Zeit. Dies ligurische Meer, an das mich dieser unfruchtbare Kongress gezogen, ist leichter gebaut, darf man so sagen, als das Adriatische, aber geraffter, männlich fester als das Neapler Meer, während sich an seiner Südküste das Mittelmeer vollends verändert. Ja, es ist wirklich wie jene Genueser Frauen, deren adlig offene, kühl entschlossene Bildnisse in den hohen, steilen Palästen der Via Nuova schwiegen, jahrhundertelang. Die Fremden haben es nicht verderben können, trotz der weiß-roten Kästen, die sie an seine Küste pflanzten, denn hässlichere Hotels als an dieser Riviera gibt es kaum. Und nun rasen die Autos der Konferenz, die alle den hellblauen Stern des Glaubens an ihrer Flanke tragen, von einem Kasten zum anderen, und mit bekümmerten Mienen steigen Staats- und andere Männer, die sich sämtlich äußerst glücklich in der ligurischen Sonne fühlen, aus und ein. Oder ein hübscher Frauenfuß wird bis gegen das Knie hin sichtbar, aber zu selten. Denn es fehlt diesem Kongress an weiblichen Actrices derrière les coulisses, weshalb er eben auch nicht vorwärts kommt. Als der Fotograf eines dieser Hotels verließ, in dem er drei Völker auf seine Platten gezwungen, blieb er unter den Palmen stehen und stellte auf das Haus ein. Ich stand verwundert. »Immerhin«, sagte er munter, »bedenken Sie, ein Haus mit drei Delegationen.« »Es gibt herrliche Villen.« Aber nur die beiden Mächtigen, Lord George und Batou, haben nicht fern von der Stadt bei Quarto dies Glück gefunden. Schöner ist das Castello Raggio, in dessen Türmen und Giebeln die Wirte selber hausen und zuweilen empfangen. Schanzer und Fakta, an deren symbolische Namen sich die Bonmots des Pressehauses knüpfen. Ein ironisches Geschick hat dann, am Ende der Küste in Santa Margherita, die Bolschewisten gerade ins Imperial Palace verschlagen, wo doppelte Vorpostenketten die neuen Zaren schützen und der Zutritt schwerer ist als zum Papst. Hier in Rapallo verändert sich das Bild. Das Vorgebirge von Portofino streckt sich, gleich weit wie hoch, hervor und bildet jene Buchten und Straßen, an denen man für eine Stunde die Prätensionen der Fremden vergisst und vollends den Kongress. Nirgends ist der Ölbaum schöner, höchstens in Griechenland. Hier auf dem Hügel, der zum Leuchtfeuer führt, weht und windet das silbrige Gewebe der Oliven vor der tief ruhenden Bläue, und die leichte Luft schwebt gefällig zwischen den besonnten graugrünen Zweigen. Dann kommt der Leuchtturmwärter und zeigt an seinem Apparat, wie die Völker verbundener sind, als sie es wahrhaben wollen, denn die Linse ist deutsch, der Brenner englisch, der Ständer aus Italien. Wenn er aber lesen will nachts in seiner Langeweile die Automatik des gedrehten Sekundenspiels überwachend, dann braucht er daneben eine kleine Petroleumlampe. Kann sich der Anspruch einer großen öffentlichen Leuchte heiterer ad absurdum führen? Held und Kammerdiener. Auch im Anblick so viel fleißiger Fischerhände, die hier Netze flicken und Spitzen klöppeln, denkt man skeptischer als sonst über diese 1000 Politiker nach, die da drüben in der großen Stadt streiten und reden und im Grunde nicht viel mehr vor sich bringen als sich selber, berufslose Menschen in einem tieferen Sinne, vor diesen schlichten, guten, stilltätigen Ansiedlern des Meeres. Kolumbus, dem hier jedes Dorf ein kleines Denkmal widmete, steht da, mit der Rechten das fremde Land bezeichnend, aber am Sockel lese ich die ergreifenden Worte »An Kolumbus, die Zurückgekehrten«. Das ist der Dank der Tausenden, die alljährlich von dieser Küste nach Amerika auswandern, der Dank jener, die reich, vielleicht sogar glücklich heimkehrten und nun dem Finder, der ihr Landsmann war, wie einer freundlichen Gottheit das Opfer darbringen. Sieht man, wie eine Figur an diesem Sockel die heimatliche Erde küsst und hebt den Blick und fühlt die Sicht der blauen Friedensbucht durch die graue Drohung eines Kreuzers versperrt, den man aus Stolz oder veralteter Höflichkeit hierher gesandt hat, und dann denkt man an jene Debatten im Rücken und an den 10-jährigen Frieden. Da steigt ein bitteres Gefühl empor, als wäre Europa noch nicht reif, die Heimat ohne Panzerkreuzer zu lieben und zu schützen. Ja, jetzt noch, da wir nach 50 Monaten Krieg soeben 40 Monate Frieden haben, ist die ganze Küste dieses Kongresses mit Bewaffneten besetzt. Bahn, Brücken, Villen, Hotels und, wenn auch die blau-roten Karabiniere eher opernhaft als fürchterlich wirken, wenn sie immer als Zwillinge unter den Palmen vor dem Regen Schutz suchen, es bleibt der alte Geist, der den neuen schützen muss. Ganz am Ende, im Schatten des Olivenhügels, hat sich ein deutscher Diplomat, ci-devant Genius der Zeit, sein Haus gerichtet, dichterischer als seine weltliche Laufbahn erwarten ließe. Da sitzt der alte Herr mit seiner pergamentenen Haut, und um ihn rauscht dies ligurische Meer. Und während er beim Tee von Friedrichsruh erzählt, schweift der Blick des Gastes durch die hohen Bogen hinaus, und sein Ohr hört den dumpf taumelnden Anschlag der Wellen an den Felsen, auf dem das Haus steht, wie einst das unsrige an der Südküste von Capri. Alte Gedanken an Zeiten des Spiels und der Freiheit steigen auf. Der Wandel des Glückes und der Wünsche wird deutlich im Rhythmus des Meeresrauschens und der Erzählung dieses Weltmannes, der einst das Meer durchfuhr und den deutschen Namen an fremde Küsten trug. Sind die nicht glücklicher, diese drei Menschenlose, der Fischer, der Botschafter, der Amerikafahrer, die alle an diesem Strande die Netze ihrer Arbeit oder ihrer Erinnerungen flicken und im stillen Wechsel von Wind und Bläue zwischen wunderlichen Kakteen und schwankenden Oliven ihr Dasein hinatmen, so nah und so sehr ferne von dem Trubel der aufbauenden Konferenzen? »Ist es nicht herrlich spannend?« fragt die junge Dame, die dem Tee vorsteht, »jetzt in Genua, mitten im Trubel. Ich denke mir, dort wird wirklich Geschichte gemacht.« »Nur Geschichten, Signorina. Jeder erfindet an einer Nachricht so lange, bis sie wahr wird. Glauben Sie nichts von dem, was wir schreiben. Jede dieser Wolken draußen ist wahrer und echter als das Gewölke dieses völkerfeindlichen Kongresses.«
Das war's von der Typologie der Mittelmeer-Meeresbuchten und BuchtanwohnerInnen. Für uns zählen zwei Lebensentscheidungen, unabhängig von der Landschaft. Entweder spenden über www.aufdentaggenau.de oder mitmachen über aufdentaggenau@postio.de. Bis morgen.
Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.